US-Präsident Donald Trump hat klargemacht, dass sein Land bei der Verteidigung Europas nicht mehr so viel Verantwortung übernehmen will. Die Europäer sollen sich selbst kümmern und mehr Geld in ihrer Sicherheit stecken. Gleichzeitig hat Trump die Lieferung von Waffen und Geheimdienstinformationen an die Ukraine gestoppt und er strebt einen Deal zur Beendigung des Krieges mit Russlands Präsident Putin an. Vor dieser Kulisse haben etliche europäische Staatschefs angekündigt, die Ukraine jetzt noch stärker zu unterstützen. Und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zog am Dienstag einen Milliardenplan aus der Tasche mit dem Namen Re-Arm Europe, also Europa wieder bewaffnen. Dazu findet gerade ein Sondergipfel in Brüssel statt. Wie die Aufrüstungspläne von der Leyen bei den EU-Staaten ankommen und was das alles für die Bürger der EU bedeutet, darüber habe ich gestern am späten Abend mit Professor Hans-Ludwig Neuhoff gesprochen. Er sitzt für die AfD im Europaparlament. Guten Abend, Herr Neuhoff.
Guten Abend, Frau Arndt.
Herr Neuhoff, dieser Gipfel wurde ja sehr kurzfristig einberufen. Ursula von der Leyen sagt, Europa stehe schweren Bedrohungen gegenüber und es seien fürchterliche Konsequenzen zu befürchten, wenn diese Bedrohungen eintreten. Ist die Lage wirklich so dramatisch?
Also ich sehe es eher als eine Rhetorik von der Leyen, die bestimmt andere Ziele rechtfertigen soll. Die Lage ist aus meiner Sicht für Europa keineswegs dramatisch, denn es gibt gar keine unmittelbare Bedrohung. Das Papier, das sie am Dienstag rausgebracht hat, bezieht sich ja vor allem darauf, sie spricht es direkt aus, aber der Bezug ist auch deutlich zu erkennen, dass eben auf US-amerikanischer Seite eine Kehrtwendung in der Ukraine-Politik stattgefunden hat, die eben auch impliziert, dass die Amerikaner die Verpflichtungen, die Schutzverpflichtungen, die sie Europa bisher jahrzehntelang gegeben hatten oder vermeintlich gegeben hatten, in dieser Form nicht beibehalten wollen. Und auch der Schulterschluss in Anführungszeichen zwischen Trump und Putin bedeutet für die Europäer eigentlich einen Verrat an der bisherigen transatlantischen Bündnis. Und insofern geht man davon aus, dass man sich eben auf Trump und die USA nicht mehr so verlassen kann, wie man das bisher konnte, dass man also auf sich gestellt ist nunmehr in den Sicherheitsfragen und dass man das also angehen muss. Und in diesem Zusammenhang steht der Plan, die europäische Rüstungsindustrie in einer umfassenden Weise aufzubauen. Und darauf bezieht sich dieser sehr hohe Betrag von 800 Milliarden Euro. Die Frage ist, ob es einen solchen Umfang eigentlich wirklich braucht, ob die Gefährdung Europas wirklich von Russland ausgeht. Mir scheint das fraglich. Denn es gibt überhaupt gar keine Hinweise darauf, dass Russland Angriffspläne gegen irgendeinen europäischen Staat hätte. Man folgert das aus dem sogenannten neuen russischen Imperialismus, als dessen erstes Opfer man ja gewissermaßen die Ukraine sieht. Und man geht davon aus, und man behauptet, dass wenn die Ukraine denn einmal geschluckt ist, dass sich dann das Raubtier Russland gewissermaßen nach neuen Opfern umsehen wird. Und dafür will man sich wappnen.
Und wie es aussieht, gehen alle EU-Staaten bei diesem Plan von der Leyen mit oder gibt es da noch Unstimmigkeiten?
Also nach dem, was ich jetzt heute Abend gelesen habe, ist natürlich erstmal ein deutlich niedrigerer Betrag anvisiert, nämlich von 150 Milliarden. Das ist eigentlich nichts Neues, dass man die europäische Rüstungsindustrie aufbauen will, ist ja schon im vorigen Jahr beschlossen worden mit der European Defence Strategy, die wiederum die Implementierung oder das strategische Konzept für den sogenannten strategischen Kompass der Europäischen Union ist, der ja 2022 im März, also wenige Wochen nach Beginn des Krieges, beschlossen wurde. Und insofern hatten die Staaten also genug Zeit, sich darauf einzustellen. Und im Grundsatz besteht Konsens, dass man die Verpflichtung, die Verantwortung für die eigene Sicherheit eben auch in die eigene Hand nehmen soll. Die Frage ist wie immer bei der EU, wie sich das denn jetzt eigentlich zwischen den Mitgliedstaaten verteilt. Sie müssen sehen, dass wenn größere Geldbeträge zur Verfügung gestellt werden, dass dann auch Begehrlichkeiten entstehen in Mitgliedstaaten, wer dann jetzt welchen Anteil davon bekommt. Das ist sozusagen das Standardproblem der Europäischen Union. Und hier gibt es eben große Ungleichheiten zwischen den Staaten, denn die großen Rüstungsunternehmen, die sind vor allen Dingen in Deutschland, in Frankreich und in Italien. Wenn also jetzt Staaten wie etwa Tschechien, die nur über kleinere Rüstungsbetriebe verfügen, in dieses Spiel hineingeraten, dann befürchten die natürlich, geschluckt zu werden und letztlich der Reste an eigenen Rüstungsbetrieb, die sie noch haben, zu verlieren. Es kommt aber noch ein weiteres sehr großes Problem hinzu, Frau Arndt, und das betrifft die Koordinierung dieser ganzen Prozesse. Man muss sich mal klar machen, dass die Mitgliedstaaten der EU ja schon erhebliche Schwierigkeiten hatten, nach Beginn des Krieges und nach dem Beschluss, die Ukraine mit Munition zu versorgen, festzustellen, welche Munitionsvorräte eigentlich vorhanden sind in der EU. Das war ein Prozess, der im Grunde genommen bis heute gar nicht abgeschlossen ist, weil sich herausstellte, dass nicht alle bereit sind, das einfach preiszugeben, was sie gewissermaßen in der Waffenkammer haben. Das kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Vielleicht hat manch einer sehr viel darin gehortet und möchte jetzt nicht hören, ja, wenn du viel hast, dann musst du auch viel geben. Vielleicht hat ein anderer kaum etwas noch in seiner Waffenkammer, möchte aber nicht, dass das allgemein bekannt wird. Kurzum, der Informationsfluss war sehr spärlich und man weiß bis heute nicht, wie diese Vorräte eigentlich genau aussehen.
Sie haben gesagt, wenn größere Geldbeträge zur Verfügung gestellt werden, also in dem Fall für die Rüstung, aber das Geld ist ja nicht da, sondern es sollen ja neue Schulden gemacht werden, wenn es nach Frau von der Leyen geht, bis zu 800 Milliarden Euro. Geht es da wirklich nur um Verteidigung oder bereitet sich Europa darauf vor, in den Ukraine-Krieg einzugreifen?
Also ein Eingreifen in den Ukraine-Krieg stand bisher nie auf der Agenda. Es ging immer nur darum und geht auch im Moment noch darum, die Ukraine militärisch zu unterstützen, also Militärhilfe zu leisten. Waffenlieferungen, Ausbildung von Soldaten und auch logistische Unterstützung, zum Beispiel durch die Zurverfügungstellung von Aufklärungsdaten. Ein Eingreifen der EU oder von Mitgliedstaaten in den Konflikt selbst halte ich für ausgeschlossen, denn das würde bedeuten, dass man sich mit einer Atommacht anlegt. Das kann niemand ernsthaft in Betracht ziehen. Es würde ja im Übrigen auch die Bemühungen von Trump konterkarieren, nämlich diesen Krieg jetzt bald zum einen Ende zu bringen, durch das Finden einer Verhandlungslösung direkt zwischen ihm und Putin. Ich meine, diese Möglichkeit können wir ausschließen.
Donald Trump versucht ja gerade, diesen Krieg in der Ukraine zu beenden. Er will dazu einen Deal machen mit Russland. Viele europäische Spitzenpolitiker werfen Trump deshalb vor, er plane einen Diktatfrieden. Er wolle die Ukraine verraten und verkaufen. Wie sehen Sie das?
Also zunächst einmal muss man klar feststellen, dass Trump recht hat. Jeder Tag, den dieser Krieg länger dauert, ist schlecht für die Ukraine. Denn sie verliert mehr an Menschen und sie verliert mehr an Territorium. Die Vorstellung, dass die Ukraine diesen Krieg noch gewinnen könne, ist utopisch. Das grenzt an Realitätsverlust. Der ist allerdings bei einigen europäischen Staats- und Regierungschefs durchaus festzustellen. Ich erinnere etwa daran, dass die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen bei der Münchner Sicherheitskonferenz erklärt hat, die Ukraine müsse diesen Krieg gewinnen. Also wie man das noch ernsthaft glauben kann, wenn man die Verhältnisse auf dem Schlachtfeld kennt, das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Es gehört ja zu den Stärken der amerikanischen Position, dass sie diese Realitäten anerkennen. Der Verteidigungsminister Pete Hegseth hat bei der NATO-Konferenz der Verteidigungsminister am 13. Februar ja klar gesagt, dass we have to acknowledge the realities on the ground. Also wir müssen die Realitäten auf dem Schlachtfeld anerkennen und das bedeutet, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann. Insofern ist der Weg, den Trump einschlagen will, aus meiner Sicht der richtige Weg. und die Europäer sollten ihn eigentlich unterstützen.
Nun hat der deutsche Verteidigungsminister Pistorius angekündigt, dass Deutschland zusammen mit anderen EU-Ländern die ausfallenden amerikanischen Waffenlieferungen ersetzen wolle. Woher will Pistorius diese Ersatzwaffen nehmen?
Das ist mir auch schleierhaft. Man kann ja nur feststellen, es ist den Europäern bisher nicht gelungen, mit den Amerikanern diesen Krieg zu gewinnen oder Russland in die Defensive zu treiben. Ja, wie soll es denn bitte ohne die Amerikaner gehen?
Die meisten europäischen Staatschefs wollen die Ukraine weiterhin durch Waffenlieferungen so unterstützen, dass sie in eine bessere Position für Verhandlungen mit Russland kommt. Aber das hat ja die letzten 3 Jahre auch nicht geklappt. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, die wollte eigentlich auf diesem Sondergipfel ein neues 20-Milliarden-Euro-Paket für die Ukraine einbringen. Das hat sie dann aber nicht gemacht. Warum?
Also wenn sie es nicht getan hat, dann könnte das ein erstes Zeichen dafür sein, dass man umzudenken beginnt. Auch wenn Sie sich das Papier von Frau von der Leyen vom Dienstag anschauen, ist nicht darin die Rede, dass man die Ukraine nunmehr as long as it takes, so lange wie erforderlich, unterstützen wolle. Das deutet darauf hin, dass man erkennt, dass dieser Weg, der ja die amerikanischen Bemühungen konterkarieren würde, nicht durchgehalten werden kann, dass er eigentlich noch mehr Probleme aufwerfen würde und dass man sich insofern davon zu verabschieden beginnt. Ich erwarte sowieso schon eigentlich seit Beginn der amerikanischen Initiative, dass sich die Rhetorik der europäischen Staats- und Regierungschefs verändern wird, weil man gar keine andere Wahl hat. Sie erkennen das doch besonders deutlich daran, dass es eigentlich bei den diplomatischen Aktivitäten, die jetzt in der vergangenen Woche gelaufen sind, immer um einen zentralen Punkt geht, nämlich um die Frage der amerikanischen Sicherheitsgarantien. Die Europäer wissen ganz genau, dass sie solche Garantien nicht geben können. Und auch Zelensky hat gesagt, dass europäische Hilfe ohne amerikanische Sicherheitsgarantie nichts wert sei. Es braucht also genau das, diese amerikanischen Sicherheitsgarantien. Trump hat unmissverständlich klar gemacht, dass er nicht bereit ist, diese zu geben unter gar keinen Umständen. Schauen Sie doch, was letzte Woche passiert ist. Am Mittwoch flog Macron nach Washington. Es ging um die Sicherheitsgarantien. Am Donnerstag flog Starmer nach Washington. Es ging um die Sicherheitsgarantien. Und am Freitag folgte Zelensky mit einem beispiellosen Debakel. Und dann sind ja noch weitere Schritte, wie Sie auch schon im Vorspann zitiert haben, erfolgt, nämlich die temporäre Aufhebung der Militärhilfe durch die USA und gestern dann auch noch von Geheimdienstinformationen. Das bedeutet alles, dass das Ganze in eine Richtung gebracht wird, die nicht aufzuhalten ist und in der die Europäer sich selbst eigentlich immer mehr isolieren.
Sondergipfel der EU in Brüssel. Es geht um die Ukraine und um eine hunderte Milliarden schwere Aufrüstung Europas. Darüber sprach ich mit dem AfD-Europaabgeordneten Professor Hans-Ludwig Neuhoff. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.